Tja, wichtige Kunde an euch Väter habe ich. Wieder mal ein Vater beim Bundesverfassungsgericht. Mutter hat nach Geburt neuen Partner, der auch gleich die Vaterschaftsanerkennung unterschreibt. Der leibliche Vater ist deshalb draußen vor der Tür. Diese Praxis der kalten Zwangsadoption wurde unter kundigen Vätern schon immer kritisiert. In den 6 oder 7 unterschiedlichen Väterstufen, in die uns das deutsche Familienrecht hineinzwingt, sind diese leiblichen, aber nicht rechtlichen Väter ziemlich weit unten. Und das ging jetzt zum Bundesverfassungsgericht hoch. Für die liebe, kindeswohlorientierte Mutti ist es Kind Nummer 6. Es gibt 4 verschiedene Väter, zu allen wird der Umgang blockiert. Die Mutter ist langjährige Sozialleistungskassiererin, rechtlich unerheblich heißt es. Ja, ja, schon klar, nichts anderes ist zu erwarten. Aber der Vater, der ist von vornherein per Gesetz unerheblich. Der Typus ist bekannt, kommt also gar nicht so selten vor. Der Gipfel des mir bekannten Falles, ebenso Sozialhilfeempfängerin, 6 Kinder, 5 Väter, keine Umgänge für irgendwen, aber Cabrio und Pferde. Die hat zwar nicht von vornherein einen anderen angegeben, die gab einfach irgendwen an. Folge: Unterhaltszahlungen des irgendwen, Umgangsboykott. Natürlich, Klagen, Gerichtsverfahren, das Übliche. Ab und zu sah er seinen Sohn dann, nach 6 Jahren dann der Verdacht. Glücklicherweise nahm das Gericht den Antrag an, er war nicht der Vater. Nun, kein Unterhalt mehr. Die sorgenvolle Mutter wird jetzt dem Sohn einen anderen Vater präsentieren oder gar keinen, wen kümmert's schon. Dass Männer immer wieder auf solche Mullen hereinfallen, ist mir ein ewiges Rätsel. Bevor sie den Drang ihrer Begierde nachgehen, wäre ein kurzer Blick auf die Vita und Lebensumstände hilfreich. Dazu bedarf es des Einschaltens des Gehirns, welches gemeinhin oberhalb der Gürtellinie seine Heimstatt findet. Man kann hier nur einmal mehr appellieren, eben diesem auch mal eine Chance zu lassen, bevor man eine solche Person kachelt. Kommen wir zurück zum eigentlichen Fall. Äußert sich wie folgt. Unter anderem berichtet bei RTL oder dem Legal Tribune online. Der Text: Stärkt Karlsruhe die Rechte leiblicher Väter? Ganz großes Fragezeichen. Der Fall: Ein leiblicher Vater rügt per Verfassungsbeschwerde, dass ihm trotz aller Bemühungen die rechtliche Elternschaft zu seinem kleinen Sohn verwehrt wird. Ob die aktuelle Rechtslage ihn in seinen Grundrechten verletzt, muss das Bundesverfassungsgericht klären. Werden leiblichen Vätern vom Gesetzgeber in bestimmten Konstellationen zu hohe Hürden bereitet, um die rechtliche Vaterschaft zu erlangen? Liegt darin eine Verletzung des Elternrechts? Über diese Fragen verhandelt am Dienstag das Bundesverfassungsgericht. War also gestern. Mal gucken, wann das veröffentlicht wird, was denen dazu einfällt. Dem Verfahren zugrunde liegt eine komplizierte verfassungs- und familienrechtliche Thematik, die in den letzten Jahren immer wieder vor Gericht gelandet ist. Auch das Bundesverfassungsgericht und der BGH haben in ähnlichen Fällen bereits entschieden. In der Regel handelt es sich dabei um äußerst emotionsgeladene Streitigkeiten, in denen es um das in Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz verbriefte Elternrecht, das Wohl des Kindes und den Schutz seiner sozialen Familie geht. Große Überschrift: Leibliche Väter können rechtliche Vaterschaft nur begrenzt anfechten. Am Dienstag wird in Karlsruhe eine Verfassungsbeschwerde des leiblichen Vaters eines heute 3-jährigen Jungen verhandelt. Der Vater, dessen Beziehung zur Kindsmutter kurz nach der Geburt des Kindes in die Brüche ging, hatte sich unmittelbar nach der Trennung nicht nur um den stetigen Umgang mit seinem Sohn, sondern vergeblich auch um die rechtliche Vaterschaft bemüht. Diese garantiert wichtige Mitspracherechte, die das Kind betreffen. Ohne Anerkennung der Vaterschaft gibt es zum Beispiel auch kein gemeinsames Sorgerecht. Dass die Anerkennung des Beschwerdeführers als rechtlicher Vater scheiterte, lag zunächst ganz praktisch daran, dass die Kindsmutter entsprechende Termine vor dem Standesamt platzen ließ. Dann wandte sie sich wenige Wochen nach der Geburt des Sohnes einem anderen Mann zu, da hat sie ja Übung drin. Dieser erkannte daraufhin seinerseits mit Zustimmung der Kindesmutter die Vaterschaft für den Jungen an und rückte so in die Rechtsstellung als rechtlicher Vater ein. Der leibliche Vater, dem laut Verfassungsbeschwerde immer an einer engen Beziehung zu seinem Sohn gelegen war und der bereit war, die entsprechende elterliche Verantwortung zu tragen, schaute in die Röhre. So blieb ihm nichts anderes übrig, als die rechtliche Vaterschaft des Neuen anzufechten. Jedoch, das deutsche Abstammungsrecht lässt diese nur unter engen Voraussetzungen zu. So, die einschlägigen Paragraphen des BGB billigen dem leiblichen Vater nur ein begrenztes Vaterschaftsanfechtungsrecht zu. Dass ein solches in derartigen Konstellationen überhaupt existiert, musste das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2003 dem Gesetzgeber erst einmal ins Stammbuch schreiben. Leiblichen Vätern steht nunmehr ein Anfechtungsrecht zu. Wenn im maßgeblichen Zeitpunkt, den das Gesetz nicht näher bestimmt, keine sozialfamiliäre Beziehung zwischen dem Kind und dem rechtlichen Vater besteht. Auf welchen Zeitpunkt kommt es an? Besteht eine solche, soll der leibliche Vater den Familienfrieden nicht stören. So, weißt du Bescheid. Aber wann ist nun dieser maßgebliche Zeitpunkt in Sachen § 1600 Absatz 2 BGB? Die Frage nach den verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen zur Bestimmung des Zeitpunkts, zu dem zwischen dem Kind und dem rechtlichen Vater eine sozialfamiliäre Beziehung bestanden haben muss, steht im Mittelpunkt des Rechtsstreits vor dem Bundesverfassungsgericht. Reichen ein paar Wochen mit einem Säugling schon aus, um den leiblichen Vater außen vor zu lassen? Muss die Beziehung zwischen Kind und dem Neuen bereits bestanden haben, als der leibliche Vater sich erstmals um seine rechtliche Vaterschaft bemühte? Oder genügt als Zeitpunkt zugunsten des neuen Partners vielleicht die letzte mündliche Verhandlung in dem vom leiblichen Vater angestrengten Gerichtsverfahren? Je nach Zeitpunkt könnte jedenfalls der Verweis auf eine sozialfamiliäre Beziehung den leiblichen Vater in seinem Elternrecht aus Artikel 6 Absatz 2 verletzen. Zum Beispiel dann, wenn dieser niemals eine realistische Chance hatte, auch rechtlicher Vater seines Kindes zu werden. Das Amtsgericht Halle urteilte noch im Sinne des Beschwerdeführers. Im konkreten Fall hatte der Beschwerdeführer zunächst Erfolg. Das Amtsgericht Halle entschied im Mai 2021 zu seinen Gunsten. Er habe seit der Geburt des Kindes im April 2020 keine Zweifel aufkommen lassen, dass er die tatsächliche Verantwortung für das Kind übernehme. Außerdem sei es bereits zweifelhaft, ob im Zeitpunkt der letzten Anhörung vor Gericht eine sozialfamiliäre Beziehung zwischen Kind und dem neuen rechtlichen Vater bestanden habe. Jedenfalls habe diese Beziehung aber noch nicht zu dem Zeitpunkt vorgelegt, als der leibliche Vater das gerichtliche Vaterschaftsverfahren gestartet habe. Einem leiblichen Vater dürfe unter diesen Umständen, so das Amtsgericht, die Erlangung seiner Vaterschaft nicht dadurch versperrt werden, dass ein anderer Mann während des laufenden Verfahrens die Vaterschaft anerkennt. Mit dieser Rechtsansicht dürfte sich das Amtsgericht wohl in guter Gesellschaft mit dem Bundesverfassungsgericht befinden. 2018 entschied Karlsruhe, dass das Vorliegen einer sozialfamiliären Beziehung zwischen dem rechtlichen Vater und den Kindern zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung nicht ohne weiteres als Rechtfertigung für den Ausschluss des leiblichen Vaters vom Zugang zur rechtlichen Elternstellung anerkannt werden dürfe. Und zwar dann nicht, wenn der leibliche Vater, als ihm die rechtliche Vaterschaft wie im vorliegenden Fall offen stand, alles getan habe, diese zu erlangen. Maßgeblicher Zeitpunkt im Sinne von § 1600 Absatz 3 Satz 1 könne in Sonderkonstellationen eben auch die Einleitung des Vaterschaftsanerkennungsverfahrens durch den leiblichen Vater selbst sein. Verfassungsbeschwerde gegen den Beschluss des OLG Lauenburg. Im vorliegenden Fall aber hatte sich der leibliche Vater indes über die Entscheidung zu früh gefreut. Denn gegen den Beschluss des Amtsgerichts legten Kindsmutter und der rechtliche Vater Beschwerde beim Oberlandesgericht Naumburg ein. Darin verwiesen sie auf einen Beschluss des BGH vom 24.03.2021. Deutschlands höchstes Zivilgericht hatte die Anfechtung der Vaterschaft durch den leiblichen Vater für unbegründet erklärt, wenn zum Schluss der letzten Tatsacheninstanz eine sozial-familiäre Beziehung zwischen rechtlichem Vater und Kind besteht, auch wenn eine solche zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrages noch nicht vorlag. Das OLG Naumburg schloss sich dieser Rechtsauffassung an und wies den Antrag des leiblichen Vaters auf Anfechtung der Vaterschaft des rechtlichen Vaters als unbegründet ab. Kurzes Zwischenintermezzo, man muss sich vorstellen, solche Verfahren dauern ja. Und wenn man jetzt hier in diesem Fall überlegt, das Kind ist 2020 geboren, jetzt haben wir September 23, dann ist es jetzt schon 3,5 und dann sagt das BGH, naja, du hast zwar seinerzeit zwar schon geklagt und damit angefangen, aber mittlerweile gibt es eine sozial-familiäre Beziehung nach 3,5 Jahren, was willst du jetzt diesen Familienfrieden noch stören, also Pech gehabt. Gleichzeitig ließ das OLG aber auch Bauchschmerzen mit der getroffenen Entscheidung erkennen. Der Senat verkenne nicht, dass der leibliche Vater in der vorliegenden Konstellation keine Chance habe, die rechtliche Vaterstellung für sein Kind einzunehmen. Dies ist jedoch eine Folge der gesetzlichen Regelung, so das OLG. Mit der nun gegen den OLG-Beschluss gerichteten Verfassungsbeschwerde wollen der leibliche Vater und die ihn vertretende Fachanwältin für Familienrecht aus Halle, Frau Franziska Köpke, das Bundesverfassungsgericht dazu bringen, die Entscheidung nun aufzuheben und neu zu fassen, so der Artikel hier. Der OLG-Beschluss greife in das in Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz verankerte und geschützte Recht des leiblichen Vaters ein, auch die Position des rechtlichen Vaters für sein Kind einzunehmen. Dieser habe seit der Geburt des Kindes alles unternommen, was ihm tatsächlich Umgangskontakte und rechtlich, zeitnahe Einleitung des gerichtlichen Vaterschaftsfeststellungsverfahrens vor Vaterschaftsanerkennung sowie gerichtliche Umgangsverfahren, möglich gewesen sei. Das Recht des Vaters aus Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz sei es im Übrigen auch, sein Kind vor einem einseitigen Bestimmungsrecht der Mutter zu schützen, heißt es in der Verfassungsbeschwerde. Nächste Überschrift. Die Bundesrechtsanwaltskammer sieht dringenden Handlungsbedarf. Die sieht das ähnlich, denn dass Karlsruhe in dem Verfahren eine mündliche Verhandlung anberaumt hat, könnte ein Indiz dafür sein, dass es sich aufgerufen sieht, seine Rechtsauffassung von 2018 zu präzisieren. Zugunsten leiblicher Väter? Fragezeichen. Nun, das wird abzuwarten sein. Begrüßen würde dies jedenfalls die Bundesrechtsanwaltskammer. Die Familienrechtler der Kammer warnen in ihrer Stellungnahme an das Bundesverfassungsgericht davor, dass in Fällen wie diesen eine Vaterschaftsanerkennung des neuen Partners missbraucht werde, um den leiblichen Vater aus dem Leben des Kindes und der Kindesmutter zu drängen. In derartigen Fällen treffe die Rechtsprechung eine erhebliche Verantwortung, sich für das Wohl der betroffenen Kinder einzusetzen und zu verhindern, dass individuelle Beziehungsinteressen der Beteiligten den Interessen und dem Wohl des Kindes vorgezogen werden. Das Vorenthalten eines sich um eine Bindung zu dem Kind bemühenden leiblichen Elternteils bringt laut Bundesrechtsanwaltskammer nicht selten traumatische Erfahrungen mit sich, welche das gesamte Beziehungsverhalten einer Person potenziell nachhaltig beeinträchtigt. Es bestehe daher dringender Handlungsbedarf, die aktuelle Gesetzeslage und die darauf basierende Rechtsprechung grundlegend zu hinterfragen und zu reformieren, so die Bundesrechtsanwaltskammer. Na, da stehen wir doch mal dahinter. Die Rechtsprechung rege geradezu dazu an, in dem stets bekundeten Interesse die sozialfamiliären Bindungen innerhalb eines bestehenden Familiengefüges nicht zu stören, die Existenz des biologischen Vaters zu verheimlichen. So sieht's aus. Nun und zu guter Letzt muss sich auch die feministische Seite der Gesellschaft zu Wort melden mit zu erwartendem Duktus. Denn der Juristinnenbund, der ist natürlich skeptisch. Ob sich das Bundesverfassungsgericht darauf einlässt, bleibt abzuwarten. Deutlich skeptischer äußerte sich gegenüber dem Gericht der Deutsche Juristinnenbund. Da ist kein Sternchen dazwischen, sind nur Juristinnen dabei. Dem Schutz des Kindes und seiner sozialen Familie komme im Rahmen der Abwägung und der gesetzgeberischen Zuweisung bzw. Korrektur der Elternstellen ebenfalls eine erhebliche Bedeutung zu, mahnte der Verband. Allerdings räumte auch der DJB, so heißt er, in seinen Ausführungen ein, dass nicht zuletzt angesichts seiner Bereitschaft, die Elternverantwortung zu übernehmen, der Beschwerdeführer, in Anführungszeichen, durchaus gewichtige Gründe auf seiner Seite habe. Oh. Rechtlich irrelevant sind nach Ansicht des Deutschen Juristinnenbundes unterdessen die tatsächlichen familiären Umstände, auf die der leibliche Vater hinweist, nämlich, dass der dreijährige Sohn, um den gestritten wird, bereits das sechste Kind der Mutter ist, die Kinder von vier verschiedenen Vätern stammen, keines dieser Kinder regelmäßigen Umgang mit dem jeweiligen Vater hat und die Mutter Sozialleistungen empfängt. Ja, war ja klar. Dass so der DJB rücke die Mutter in ein schlechtes Licht, sei aber rechtlich unerheblich. Nun denn, so viel zu dem Artikel. Am Ende des Tages kommen wir auf ein grundsätzliches Problem der vielen Väterkategorien im deutschen Familienrecht. Bislang gab es ja schon 6 Väterkategorien und nun kommt noch eine Plus hinzu, nämlich eine neue Mütterkategorie. Und zwar nach den rot-grünen Ergüssen über dieses Vielfältigkeits-Bimmelim-Gesetz. Zum einen hatten wir den Vater, der mit der Mutter verheiratet ist. Gemeinsames Sorgerecht, alle Pflichten. Dann haben wir den Vater nicht mit der Mutter verheiratet. Kein gemeinsames Sorgerecht und alle Pflichten. Dann haben wir den biologischen Vater, dem die rechtliche Vaterschaft verweigert wird. Kein gemeinsames Sorgerecht, kein Umgang, alle Pflichten ab dem Zeitpunkt, den allein die Mutter bestimmt. Dann haben wir den Vater, dem das Kind wegadoptiert wird, auch zwangsweise, nur beim Vater, nicht der Mutter möglich, § 1748 Absatz 4. Praktisch keine Rechte und alle Pflichten bis zur Adoption, dann keine mehr. Dann haben wir die 5. Kategorie, rein biologischer Vater, Seitensprungvater, Samenspender, keinerlei Rechte und die Möglichkeit späterer Pflichten. Ja, und dann haben wir noch, jetzt wird's ganz spannend und bringt ein bisschen Gurkensalat in die Hirnrinde, denjenigen Vater, dessen Kind eine Mutter plus eine Ehefrau hat, explizit vorgesehen in der neuen Gesetzgebung, der wird dann irgendwo zwischen die Ehefrau und den Positionen des biologischen, aber nicht rechtlichen Vaters gezwängt. Oder so. Angesichts der Haltbarkeit lesbischer Partnerschaften und der Gewalthäufigkeit wird dann nach diesem Magnum Opus Gesetz jedenfalls eine Handvoll Frauen mehr geben, die Erfahrung machen dürfen, für ein Kind zu zahlen, ohne sowas damit zu tun zu haben. Eigentlich zu begrüßen wäre dann nicht das lästige Kind. Oder man zieht schwuppdiwupp den biologischen Vater wieder aus dem Zylinder. Kind sein kann schon spannend sein nach einer rot-grünen Koalition. Kinder tun gut daran, morgens beim Aufwachen erstmal zu fragen, Älter 1, wer ist heute mein Älter 2 und wer ist Älter 3? Immer gut orientiert sein, was gerade umreformiert wurde. Aber auf eins kann man sich eisenhart verlassen durch all die Jahre hindurch. Väter ohne Trauschein kriegen kein Sorgerecht. In diesem Geschlechtsrassismus und vollautomatischer Entwertung de jure von Vätern sind sich alle Koalitionen einig. Gleichberechtigte Mütter und Väter geht ja gar nicht. Jetzt gleichberechtigen wir erstmal Mütter und Frauen. Tja, und daher gibt es jetzt etwas abseits von dem eben erwähnten Fall vor dem Bundesverfassungsgericht eben zu diesen Kategorien noch ein bisschen was zu sagen. Denn tja, für die Mutter inklusive automatischem Sorgerecht reicht der Satz im BGB § 1591. Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat. Und folgt die Vaterschaft in all ihren glorreichen gesetzlichen Abstufungen seitenweise in 1592, 1593, 94, 95, 96, 97, 97a, 98, 98a, 99, 1600, 1600a, b, c bis schließlich § 1600d, gerichtliche Feststellung der Vaterschaft. Da ist es das ganze Elend. Und das in Zeiten sehr leichter, schneller und billiger Abstammungsuntersuchungen. Einen Satz, BGB 1592. Vater eines Kindes ist der Mann, der es gezeugt hat, werde ich wohl nicht mehr erleben. Und abschließend, wer nun damit ankommt, Vaterschaft wäre ja nicht nur eine biologische Sache. Gut, wenn es so sei, dann aber die Mutterschaft auch nicht. Da ich nun euch mit typisch deutsch-juristischer Rabulistik die Hirnrinde für heute ausreichend perforiert habe, lasse ich euch nun damit alleine in der Überlegung, welche Kategorie nun auch auf jeden einzelnen von euch zutrifft, so dass ihr nach dem Erreichen einer solchen Erkenntnis genau wisst, wo euch ganz individuell aufgrund weiser deutscher Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit der Bär in den Weizen gekackt hat.